pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camillote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Gami, ich habe schlechte Nachrichten für dich und für alle da draussen. Weil ich denke, das ist die letzte Folge Nebelspalterinnen. Nach dem heutigen Match, wo Spanien Frankreich wird rausgekickt, habe ich nicht das Gefühl, dass wir noch weiterhin einen Podcast zusammen haben.
Ich würde dich eher trösten, weil Spanien so wird verlieren. Ich würde dich in den Arm nehmen und sagen, es kommt alles gut.
Gami, ich glaube, wir müssen das einfach herausfinden, indem wir würfeln. Und du hast mir ja so, du bist so eine gute Freundin, also nicht mehr lang, aber jetzt ja noch. Du hast mir nämlich einen Würfel geschenkt, wo ich alle Resultate kann erwürfeln kann, weil ich so schlecht im Tippspiel bin.
Weil wir beide so schlecht in dem Tippspiel sind. Darum, ich finde, die einzige faire Variante, die wir machen können, damit wir uns nicht komplett verstreiten, ist, wir würfeln jetzt, was das Resultat wird.
Willst du anfangen?
3-1 Spanien. Okay, das ist mein Tipp in dem Fall für Spiel.
3-1 Spanien?
Nein!
Der Würfel liegt nicht.
Wir werden sehen, ob der Würfel gelogen hat oder nicht. Aber in dem Fall unser Tipp von beiden 3-1.
Und es bleibt Spanisch und Französisch in dieser Folge. Und wir haben ja so vor etwa 3 Folgen ein Europawahl für Dummies gemacht und ich denke, das wäre vielleicht auch angebracht für Wahlen in Frankreich für Dummies. Und zwar mit Gami. Weil ich wie das Wochenende habe ich die Nachrichten geschaut und ich bin wirklich verwirrter, als wenn ich mich noch gar nicht informiert habe. Und Gami, ich glaube, wir fangen vielleicht einfach damit an, wie funktioniert überhaupt das französische Wahlsystem?
Ich glaube, wir fangen wirklich mal bei den Basics an. Und zwar war es ja so, wir haben am Sonntag die Nationalversammlung gewählt, also das französische Parlament. Und das französische Parlament, das ist nicht so easy wie bei uns, wo es einfach für den Nationalrat sozusagen, es gibt einen Wahlgang, es ist prozentual, werden die Sitze verteilt und that's it. Sondern in Frankreich hast du 2 Wahlgänge. Also wir haben jetzt 2 Sonntage hintereinander gewählt. Im ersten Wahlgang, dort, kannst du nur gewählt werden, wenn du das absolute Mehr erreichst. Das passiert nicht so viel. Also sind 78 Leute, haben das geschafft, von 577 im ersten Wahlgang gewählt zu werden. Jetzt kommt es aber auch zu einem zweiten Wahlgang. Und dort ist es so, dass alle Kandidaten, die in einem Wahlkreis sind, die über 12,5% erreicht haben, die dürfen für den zweiten Wahlgang antreten. Das ist so ein die Idee. Und der zweite Wahlgang, der war am Sonntag. Und wieso ist es jetzt ja so verwirrend oder so speziell, muss ich das jetzt vorstellen. Wir haben eben ganz viele, die haben können, zu dem zweiten Wahlgang antreten. Und es werden dazu kommen, dass im einen Wahlbezirk, dann hast du wie so eine Dreierwahl. Und zwar Kandidaten von der Partei von der Marine Le Pen, Kandidaten von der Partei von Emmanuel Macron und die von dem linken Bündnis. Und dort zählt nur das Relative mehr. Und man hat Angst gehabt, dass die Linken und Macron sich gegenseitig würden die Stimmen klauen. Was hat man gemacht? Man hat gesagt, es gibt eine Brandmauer gegen rechts und es tun sich entweder die linken Kandidaten oder die von Macron zurückziehen, dass es nur zu dieser Zweierwahl kommt. Und das Ganze ist aufgegangen. Es ist in dem Sinn aufgegangen, dass dann eben ganz viele Wahlkreise die Linke oder die Partei von Macron gewählt hat und es nicht zu einer absoluten Mehrheit gekommen ist von der Partei von der Marine Le Pen.
Aber das hat ja einen riesen Aufschrei gegeben, weil man hat ein anderes Resultat erwartet. Und warum hat man ein anderes Resultat erwartet?
Ja, im ersten Wahlgang, oder? Eben dort sind so wenig Sitze besetzt worden. Und dann hat man sich angeschaut, ja gut, wer liegt in Führung und dort hat im ersten Wahlgang hat die Partei von der Marine Le Pen am meisten Stimmen geholt, oder? Darum hat man dann wie auch erwartet, dass sie halt in dem zweiten Wahlgang, dass sie dort auch gewinnt. Was aber natürlich nicht passiert ist, weil so viele Kandidaten sich ja zurückgezogen haben und es nicht zu dieser Dreierwahl gekommen ist, sondern eigentlich all gegen die Partei von der Marine Le Pen. Und jetzt, wieso regt das die Leute so auf? Oder wieso ist vielleicht so viel Unverständnis auch da über die Wahlresultate. Also das linke Bündnis, oder, sind mehrere linke Parteien zusammen, die haben 180 Sitze gemacht. Das mit 26% der Stimmen. Partei von Macron, die hat 163 Sitze gemacht, mit 23,2% der Stimmen. Die Partei von Marine Le Pen hat 143 Sitze geholt, Stand aktuell, oder? Und das mit 37,1% der Stimmen.
Und das, aber ich bin nicht gut im Mathe.
Aber das geht.
Das geht. Aber gibt es überhaupt 100%?
Also, du hast noch ein paar kleinere Parteien gehabt und so ein bisschen einzelne Kandidaten und so. Das hast du gehabt. Aber man sieht natürlich, weil du diesen Sitz im Majorzverfahren verteilst, oder? Du musst die Mehrheit von der Stimme oder nachher im zweiten Wahlgang einfach das relative mehr, also meiste Stimmen, kannst du prozentual zwar mehr Stimmen haben. Und die Partei von Marine Le Pen hat am meisten Stimmen geholt, tatsächlich. Aber halt in den direkt Begegnungen in den einzelnen Wahlkreisen hat sie weniger Stimmen geholt. Und jetzt haben wir wirklich das Resultat, dass fast 40% von dem Land eigentlich der Marine Le Pen ihrer Partei die Stimme gegeben hat, aber trotzdem mit weniger Sitz vertreten sind im Parlament.
Der Macron hat ja Neuwahlen angeordnet. Mhm. Und das waren jetzt ja die Neuwahlen gewesen. Und er hat die auch angeordnet, weil eben in der Europawahl die rechte Partei so viele Sitze gewonnen hat oder so viel Zustimmung hatte in der Bevölkerung. Und warum muss jetzt der Premierminister zurücktreten oder warum hat er seinen Rücktritt bekannt gegeben?
Ja, gewonnen in dem Ganzen, wie wir vorher gehört haben, ist ja das linke Bündnis. Die haben am meisten Sitz geholt, oder? Aber keine Partei hat das absolute Mehr geholt. Also bei 289 Stimmen müsste man haben für die absolute Mehrheit. Das ist bei niemandem passiert. Und jetzt ist es in Frankreich so, du hast eben die doppelköpfige Exekutive, sagst du, den Präsident und den Premierminister. Und der Präsident, der beauftragt eine Partei mit der Regierungsbildung und er ernennt dann den Premierminister, was grundsätzlich der ist von der Partei, die am meisten Stimmen geholt hat. Also in dem Fall müsste er eigentlich jemand von dem linken Bündnis zum Premierminister ernennen und der damit beauftragen, die Regierung zu bilden, also Minister auszuwählen, und die würden dann Frankreich regieren.
Aber warum habe ich noch nie von diesem Premierminister gehört? Und also mir macht es den Eindruck, der Macron hat mega viel Macht.
Absolut.
Also, aber so wie du das jetzt erzählst, hat er eigentlich gar nicht so viel Macht?
Er hat extrem viel Macht. Und das, für das muss man ein bisschen zurück in die Geschichte. Und zwar, es ist ja die 5. Republik, die man ausgerufen hat. Und früher war es ja so, von 1876 bis 1985 haben wir total 16 Verfassungen gehabt. Die Regierung, die hat im Durchschnitt 8 Monate gehabt. Und dann hat man gesagt, okay, wir müssen etwas ändern. Wir wollen die Macht des Präsidenten stärken. Er soll viel, viel mehr Kompetenzen erhalten. Er soll im Endeffekt entscheiden. Böse Zungen nennen das eine republikanische Monarchie, weil das wie so ein bisschen der kleine König ist.
Genau, das habe ich auch gedacht.
Ja, der Macron ist so ein bisschen der kleine König. Das ist auch das, was man immer so ein bisschen nachsagt. Aber man hat das bewusst so geändert, oder? Dass der Präsident extrem viel Macht hat. Und jetzt ist es so, der Macron, der ist ja im Amt bis 2027. Das ist für ihn klar. Also er muss sich da keine Sorgen machen. Aber man muss jetzt natürlich einen Premierminister theoretisch gesehen nennen. Er ist nicht dazu verpflichtet.
Das auch nicht.
Er ist nicht dazu verpflichtet.
Und das Beste, was ich gefunden habe, war, ja, der Premierminister tritt zurück. Und dann der nächste Satz war, vielleicht kann er gar nicht zurücktreten, weil wenn der Macron sagt, nein, dann kann er nicht zurücktreten.
Es ist genau das. Du musst dir erst mal vorstellen, der Macron hat extrem viel Macht. Und es wird eigentlich so geregelt, dass der Präsident, der ist verantwortlich für die Aussenpolitik, logisch eines der wichtigsten Dossiers natürlich, und auch für die Sicherheitspolitik. Aktuell logisch mit der Lage in Europa auch eines der wichtigsten Dossiers. Für die Innenpolitik hast du den Premierminister. Und Innenpolitik in Frankreich ist schwierig.
Aber er kontrolliert ja, oder er hat eine Person auserlesen, die das so machen soll. Und er muss eine Person wählen, die die Mehrheit im Parlament hat. Oder das ist das irgendwo niedergeschrieben?
Es ist so ein bisschen die Idee, dass er eben jemanden ernennt, oder, als Premierminister. Das Risiko, das du aber hast, oder, weil jetzt hast du keine absolute Mehrheit. Also jetzt würde zum Beispiel jemand vom linken Bündnis ernennen, der hat aber gar keine Mehrheit im Parlament. Das heisst, dem seine Handlungsfähigkeit im Parlament sind ja relativ beschränkt dadurch. Und es könnte immer wieder zu einem Misstrauensvotum kommen. Und dann sind wir wieder bei diesen, blöd gesagt, bei diesen 8 Monaten von damals, dass die Regierung nachher zusammenbricht. Jetzt, wieso werden die nächsten Wochen so unglaublich spannend? Eben, der Macron ist nicht verpflichtet, einen neuen Premierminister zu ernennen. Sein aktueller aus seiner Partei hat den Rücktritt ja angeboten, oder das kennt man vielleicht auch aus den USA, oder wenn jemand einen Zeich macht politisch, tut er den Rücktritt anbieten und dann kann man den annehmen oder ablehnen. Der Macron kann also von seinem Premierminister den Rücktritt ablehnen aktuell und sagen, nein, ich will, dass du trotzdem noch im Amt bleibst. Also der würde einfach Geschäft weiterführen. Es würde eher so ein bisschen ja, verwalten, von dem, was noch zu verwalten gibt, rauslaufen. Das können wir machen. Und der Macron hat auch ganz klar gesagt, er will eigentlich niemand von dem linken Bündnis zum Premier nennen. Das hat er nicht vor.
Und er bleibt? Also er ist safe?
Der Macron bleibt, aber er wird das Problem haben, dass er jetzt eben jemanden wird müssen nennen oder nicht. Und gleichzeitig ein Parlament hat, wo seine Partei keine Mehrheit hat, wo seine Partei sogar nur zweitstärkste ist und angewiesen ist, um überhaupt etwas zu ändern, muss seine Partei mit den Linken zusammenarbeiten. Und die Linken haben ein total anderes Programm als der Macron. Also der Macron ist immer noch ein Liberaler.
Und mit den Rechten zusammenarbeiten?
Das ist ja das, was man auch zum Beispiel in Deutschland sieht, oder? Die Brandmauer gegen Rechts, oder? Man will nicht mit den Rechten zusammenarbeiten, oder? Man hat Angst, dass es irgendwie schlecht angenommen wird. Das geht ja nicht. Die sind undemokratisch und alles, oder? Das heisst, er wird sich nach links orientieren. Aber die Linken, die wollen, die haben ganz andere Vorstellungen, was die wollen, innenpolitisch, als eigentlich eine Partei von Macron in dem Sinn verfolgt.
Ist jetzt eigentlich Frankreich, wir haben ja dann, wo wir in den Europawahlen darüber geredet haben, hast du mir gesagt, es kann passieren, dass eigentlich Frankreich handlungsunfähig wird. Ist das jetzt eigentlich passiert mit dieser Wahl?
Das ist jetzt das, was wir in den nächsten Wochen werden sehen, ob sich das so ein bisschen bestätigt. Das ist meine Vermutung. Und zwar, es gibt sogar einen Namen dafür, das heisst Cohabitation. Das ist dann, wenn du einen Präsident hast, den Macron, aber einen Premierminister, der aus einer anderen Partei ist. Weil eben jetzt in den Wahlen hat das linke Bündnis die Mehrheit von der, also die meisten Stimmen geholt, dass du dann eben nicht in den zwei Exekutivämtern hast du nicht die gleiche Partei, oder? Und das macht dich in einem gewissen Maß natürlich handlungsunfähig. Und was läuft aus? Es gibt wie zwei Möglichkeiten. Du wirst jetzt echt bis 2027 einen Stillstand haben und alles wird blockiert und die Polarisierung wird sich irgendwo verschärfen, weil niemand kann irgendetwas durchsetzen. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, die sehr, sehr selten. Und das ist der, wo mir immer so ein leicht schlecht wird. Zwar kann man eine technokratische Regierung einsetzen.
Was ist das?
Du musst dir vorstellen, jetzt in dieser Situation, Macron muss irgendetwas machen. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, er tut eine Regierung bilden aus Experten, Ökonomen, Professoren, gelehrte Intellektuelle, die damit beauftragt werden, bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen das Land zu verwalten.
Also ist unglaublich undemokratisch.
Unglaublich undemokratisch. Und die Idee ist wirklich, du sagst, bevor wir komplett handlungsunfähig sind, hast du die Verwaltungsregierung, wo dann eben in charge ist, weil bis 2027 bleibt es so. Die einzige andere Möglichkeit ist, innerhalb von einem Jahr, wenn man sieht, das Ganze funktioniert nicht, also im 25, könnte man wieder Wahlen ausrufen.
Und wenn du das jetzt so betrachtest, findest du, der Macron hat guten Weg eingeschlagen, indem dass er die Neuwahlen angeordnet hat? Oder findest du, er hat es gescheiter lassen? Und hat es jetzt überhaupt etwas geändert an der Situation?
Er hat ja wie vorher schon nicht die Mehrheit gehabt und war angewiesen auf Partner. Und es hat nicht funktioniert. Er hat damit nicht Erfolg können erzielen und es war wirklich auch schon ein Stillstand gewesen. Von dem her, wie schlau das war, der Stillstand ist für mich jetzt grösser als vorher. Würde ich nicht sagen, dass es von ihm die richtige Entscheidung ist. Ich glaube, was er unterschätzt hat, ist, welchen Preis muss er zahlen, damit Marine Le Pen keine Mehrheit holt in dem Parlament. Und der Preis ist, dass die Linken jetzt am meisten Sitz haben. Und muss ich das wirklich überlegen, das sind kontradiktorische Positionen zum Programm von Macron. Also das linke Bündnis, wo alle an Macron seine Reformen wollen, wollen sie rückgängig machen. Also wenn wir zum Beispiel wirklich mal konkret hineinschauen, oder? Das linke Bündnis, wo das Rentenalter wieder senken, das war eines von Macron seinen wichtigsten Projekten. Sie wollen wieder weniger Stunden arbeiten, anstatt 35, was schon wenig ist, lieber 32 oder 30.
Läuschle.
Sie wollen den Mindestlohn drastisch erhöhen, sie wollen extrem viel grosse französische Unternehmen, wenn sie verstaatlichen. Ein Teil von diesen Linken in diesem Bündnis sind bereit, aus der EU auszutreten, sind extrem EU-kritisch. Und der Macron ja das Gegenteil, wo ja die EU stärken will sogar. Du hast extrem NATO-kritische Leute. Du hast auch Leute, die eben ganz klar sagen, es braucht beim Thema Ukraine. Dort braucht es jetzt Friedensverhandlungen, egal zu welchem Preis. Und nicht auf der Schiene sind, wie der Macron sagt, wir müssen die Ukraine mit Waffen unterstützen. Es ist eine ganz extreme linke Partei. Es sind ganz viele, muss man sagen, es hat ganz viele Antisemiten dort drunter gehabt. Das hat man in Frankreich so selten erlebt. Das ist wirklich krass. Also der Macron, der sagt, Franzosen tragen zum Beispiel auch Schuld am Holocaust. Oder auch mit der Vichy-Regierung und so, die die Verantwortung sehen, die Franzosen hatten. Hast du Leute im linken Bündnis, die das gar nicht einsehen wollen? Du hast einen höheren Preis, als Macron zahlt, damit Marine Le Pen jetzt nicht die absolute Mehrheit hat. Gleichzeitig, sie hat mit ihrer Partei noch nie so viel Sitz gehabt wie jetzt. Ja, sie hat nicht am meisten Sitz, sie hat nicht die absolute Mehrheit. Aber sie war noch nie so stark wie jetzt. Und im 2027 darf der Macron nicht mehr antreten. Es ist begrenzt wie in den USA. Und wer kommt nach dem Macron? Dann hast du genau zwei Optionen. Die Marine Le Pen, die jetzt schon 37% der Stimmen holt, oder? Was sie jetzt schon geholt hat. Oder nachher jemand wie der Mélenchon, der der Kopf ist von dem linken Bündnis, der wirklich in der extremen Linken ist. Und ich glaube nicht, dass der Macron sich im Endeffekt einen Gefallen da hat. Ich sage, das ist die Präsidentschaft von der Marine Le Pen, die wir am Sonntag beschlossen haben, weil sie wird nicht an der Regierung beteiligt sein, obwohl sie am meisten Stimmen geholt hat. Und man wird eine extreme Linke haben mit extrem viel Macht, die aber nichts bewirken kann. Das wird die Unzufriedenheit nur noch stärken. Und dann wird es im 27. aus meiner Sicht ganz anders aussehen. Ja, das wäre so wie meine Zusammenfassung in dem Sinn von der französischen Wahl oder von dem, was in den letzten drei Wochen abgelaufen ist.
Gami, man hat es gehört oder respektive eben nicht gehört. Ich war ganz still und habe dir aufmerksam zugelassen, weil du wirklich das super erklärt hast. Und ich bin jetzt ein bisschen schlauer als vorher und ich hoffe natürlich dir da draussen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, wir haben gesagt, in dieser Folge geht es um Frankreich und Spanien. Wir haben jetzt die Wahl in Frankreich gehabt und wir wollen über etwas reden, das in Spanien sicher ein Politikum ist. Und zwar geht es darum, dass Maria jetzt Expertin ist im Stierkampf.
Also Expertin würde ich jetzt nicht sagen. Ich war das Wochenende aber an einem Stierkampf gewesen, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann. Weil das, was vielleicht viele Leute kennen, ist der klassische Stierkampf in der Arena, wo der Stier am Schluss getötet wird. Oder auch zum Beispiel Pamplona, wo der Stier durch die Strasse gejagt wird. Das, was ich war, ist ein bisschen anders, würde aber nicht unbedingt sagen, tierfreundlicher. Und zwar heisst es «Bous à la mar». Und das heisst nichts anderes auf Deutsch als «Stier ins Meer». Und das ist auch der Unterschied. Okay. Der Stier wird nicht getötet am Schluss und das Ziel ist, dass der ins Meer gelockt wird. Du schaust mich schon mit vielen Fragezeichen an. Also, man muss sich das so vorstellen. Dort ist im Hafen eine provisorische Arena aufgebaut, die so wie ein Halbmond ist und ist direkt ans Meer angeschlossen. Und nachher probiert man, ein junger Stier, das ist auch ein Unterschied, also nicht ein ausgewachsener Stier, ins Meer hineinzulocken. Und das machen nicht professionelle Toreros, sondern kann jeder, der 16 war, ich würde sagen, noch einigermaßen geradeaus laufen und nicht irgendwie gerade an Krücken ist, kann dort in die Arena hineingehen.
Was sind das für Leute?
Also, sie vor allem Männer, muss man sagen. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Und es sind jüngere Männer, ich würde sogar sagen Jugendliche. Und so ein bisschen, mir ist ein bisschen das in den Sinn gekommen, als wir die Folge gemacht haben über Männlichkeit. So oben ohne und vielleicht so irgendwie sogar ein Bachelor-Feier, wo man jetzt das Gefühl hat, man muss sich jetzt noch von der Hochzeit irgendetwas beweisen und dass man wirklich würdig ist, eine Frau zu heiraten. Und es hat etwas total aus der Zeit gefallen. Nichts. Mir hat es erinnert an Gladiatorenkämpfe. Es war schon genau die Stimmung. Man ist dort eingequetscht, die Sonne hat dich angebrannt und es hat geschmeckt nach Schweiß, Deo,
nach Mannen.
Nach Mannen.
Und nach Stier wahrscheinlich.
Und nach Gras, und zwar nicht das, was auf der Wiese wächst.
Nicht das für den Stier.
Genau, nicht das für den Stier. Und wenn man sich das jetzt überlegt, dass der Stier, ich habe zwar gesagt, es ist eigentlich noch ein Kalb, aber das sind trotzdem mehrere hundert Kilos mit Hörner, die da auf dich zugerannt kommen. Und du ohne jegliche Ausbildung, also das Einzige, was man gesagt hat voran, und das nur auf Spanisch natürlich, also die Hälfte jetzt eh nicht verstanden, wo dort war. Es ist sehr gefährlich.
Ah, no shit, Sherlock.
Ja, und es soll einfach nur Leute, die vielleicht gut auf den Beinen sind und nicht humpeln, in die Arena reingehen.
So, das ist so die Sicherheitsanweisung, die man hatte. Aber wie garantierst du eigentlich in der Arena? Ich meine, du kannst ja die Leute nicht einfach in die Arena tun und warten, dass der Stier ins Wasser geht. Oder wie, kann ich, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also du musst es so vorstellen, dass es das wirklich am Anfang werden. Darum sage ich, es ist, eigentlich ist es eine Mischung von dem Pamplona, wo sie durch die Straße gejagt werden, die Stier, und eigentlich einem Stierkampf. Und zwar werden sie zuerst durch den ja gejagt, die Stier, und nachher kommen sie in die Arena am Hafen rein. Und in der Arena hast du so verschiedene, sage ich mal, Hürden, wo der Stier vermeintlich nicht raufkommt. Und es hat mich wirklich erinnert, als hätte es, sorry, wir hätten das organisieren können und es wäre genau so rausgekommen. Weil die Leute dort, also man hat wirklich den Eindruck gehabt, als hätte man am Wochenende vorher noch kurz einen Jose angerufen und gesagt, hey du, hast du Zeit? Ich muss dann noch einen Stier transportieren und du musst den nachher dann aus dem Meer rausfischen. Kannst du vorbeikommen? Du hast doch mal in den Ferien bei deinem Onkel auf der Farm gearbeitet. Und also genau so war es gewesen. Und genau so waren auch die Sicherheitsmassnahmen gewesen, meines Erachtens. Und vor allem die ganze Ambulanz. Und das Beispiel für das ist einfach exemplarisch. Und zwar sind in den ersten 2 Minuten 2 Leute verletzt worden.
Aha, okay, ja.
Überraschenderweise, oder?
Wer hat niemand damit gerechnet, völlig überraschend.
Niemand damit gerechnet. Und nachher hat es eine Durchsage gegeben und man hat gesagt, ja, wir müssen kurz unterbrechen, weil wir haben nur eine Ambulanz hier und die haben jetzt schon 2 Leute müssen ins Spital fahren und wir müssen warten, bis die Ambulanz wieder vor Ort ist. Und weil es natürlich schon in der Vergangenheit Verletzte gegeben hat, hat man die Sicherheitsmassnahmen erhöht. Also die Politik hat gehandelt und ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen. Und zwar haben sie eine Präventionskampagne gestartet, wo man sagt, man soll nicht betrunken dort hineingehen und eben unter 16-Jährige dürfen nicht mitmachen.
Wir haben jetzt wirklich gehört, wie das so ein bisschen vor Ort war. Aber mit dem ist ja sehr, sehr viel Tradition auch verbunden. Du hast mal nachgeschaut, was ist so ein bisschen die Geschichte von diesem Event? Um was geht es? Was ist so ein bisschen die Idee? Wie kommt man dazu, wollen den Stier vielleicht auch ins Wasser zu bringen?
Also es war für mich auch noch spannend, das ein bisschen zu recherchieren, weil für mich ist das so eine totale Kindheitserinnerung. Mhm. Ich bin immer in Spanien in die Ferien und für mich hat das, ja, ich hatte das auch nicht so gewalttätig im Kopf gehabt. Und als ich dann nachschaue, gibt es das schon sehr lange. Also in Denia seit 1926. Also dann ist es vor allem das erste Mal dokumentiert worden. Und 1993 hat sogar in der Kategorie Festival von nationalem touristischem Interesse gewonnen. Und nur in der Pandemie hat es 2 Jahre nicht stattgefunden. Und jetzt findet es eigentlich wieder normal statt. Das ganze Spektakel dauert 8 Tage und findet natürlich im Rahmen von einem Heiligenfest statt.
Logisch.
Also von der Stadtpatronin. Der Ursprung, und das war eben ein bisschen schwierig, weil es ist nicht so genau dokumentiert, aber man geht davon aus, dass früher die ganzen Viehtreiber die Stier und die Kühe an den Hafen gebracht und dort sie immer wieder, wenn man sie transportieren wollte, die Stier oder Menschen ins Wasser gefallen. Und weil das so eine Aufregung war, hat es eigentlich immer mehr Zulauf gefunden. Und irgendwann hat man das mit, du musst dir vorstellen, mit Holz, Barren absperren und daraus wie ein Event machen. Und
Bis heute.
Und du hast vorhin gesagt, Tradition.
Ja, weil das ist das, ganz ehrlich. Wenn man, und es geht sicher auch vielen so, die zulassen, wenn du über Spanien redest und über den Stierkampf, oder jetzt egal in welcher Form, das Traditionsargument oder relativ schnell kommt, das ist spanische Tradition, aber eben.
Und das ist, genau so habe ich so Erinnerung gehabt. Und für mich, ich muss sagen, mit gemischten Gefühlen dorthin gegangen, weil ich vorher mich kurz ein bisschen informiert habe und der Traditionsaspekt hat bei mir gefehlt. An diesem Ort. Ich war auch schon in einem Stierkampf in Valencia. Und dort hast du mehr für mich, der kulturelle Aspekt war grösser. Das war für mich ein Grund für eine Belustigung an einer Tierquälerei. Mhm. Und ein Grund, um sich irgendetwas zu beweisen mit einem Stier. Ähnliches gilt für Pamplona, wo die Stiere durch die Straße gejagt werden. Der kulturelle Aspekt, ja, du hast ein ganzes Festival, das darum stattfindet. Aber wirklich Kultur war das für mich jetzt nicht. Es war eine unglaubliche Aufregung. Und es hat so absolute niedere
Instinkt
von dir angesprochen.
Ja, es ist. Ich habe eben von dir Videos geschaut und auch in der Recherche. Und es ist wirklich so ein bisschen. Es ist grob, es ist aggressiv und es ist eine sehr niedrige Art von Belustigung von Menschen. Und ich finde, das merkst du auch, wenn du dir die Bilder natürlich anschaust. Und gleichzeitig geht es ja immer in dieser Frage natürlich um Tradition oder die Frage von der Tradition. Und umstritten ist es ja. Also es hat sehr viel Protest immer in der Vergangenheit gegeben. Und es hat auch Vorfälle gegeben. Aber bis heute macht man das.
Gut, es hat Protest gegeben. Und man muss so sagen, die Balearen, die Kanaren und auch Katalonien hat es verboten. Und also in der valencianischen Provinz findest du es aber noch in verschiedenen Formen. Und du hast vorhin von Protest geredet. Und man liest so immer wieder, ja, es gibt Proteste. Das sind 50 bis 100 Leute, die dort protestieren. Und es sind natürlich Tierschützer, die immer wieder auch probieren, mit Petitionen dort etwas zu ändern. Und ich habe nachher geschaut, 2022 ist ein Stier gestorben. Und zwar, eben, sie kommt ins Wasser, das kann sein, weil er einen Herzinfarkt hatte oder auch, weil er einfach vertrunken ist. Mhm. Und 100'000 Unterschriften haben sie gesammelt. Mhm. 500'000 wäre das Ziel gewesen. Ja. Und ich finde, das zeigt ein bisschen, wie von außen man das wie nicht kann verstehen kann und verständlicherweise also kritisiert, weil es ist Tierquälerei.
Ich weiss genau, von was du gemeint hast, mit gemischten Gefühlen. Weil zuerst habe ich gedacht, ja, du hast doch irgendwo so ein gemeinsames Verständnis, dass du heute würdest sagen, das ist Tierquälerei, es ist aus der Zeit gefallen, das muss man nicht mehr machen. Gegenüber, und das ist das, was ich natürlich nicht kann einschätzen kann, der Traditionswert für Spanien. Und gleichzeitig siehst du, wie wenig Schlagkraft oder die Protestbewegungen, die Petitionen und Tierschützer haben. Wo eigentlich, also für mich irgendwie doch noch überraschend ist, dass da gar keine Schlagkraft vorhanden ist.
Ja, und Politik macht nichts. Also obwohl das dann auch immer wieder, also es wird immer wieder gefordert, dass man Abstimmungen darüber hat, ob man den Stierkampf, also den klassischen Stierkampf sollte abschaffen oder allgemein, also alle Aktivitäten oder eben Festivals mit Stier. Und das ist nie durchgekommen. Und es ist so interessant, weil auch damit, also klar, es ist ein umstrittenes Thema auch in Spanien selber. Also es gibt viele Leute, die das sehr kritisch betrachten. Und gleichzeitig hüten sich alle Politiker von diesem Thema. Und du musst dir vorstellen, in Denia ist eine linke Regierung. Und auch die sagt einfach, ja, es ist ein schwieriges Thema.
Das ist, ja.
Aber niemand will sich wirklich dazu äußern oder das verbieten, weil du verlierst natürlich Wähler. Ich glaube, also ich habe jetzt eben nie einen Beleg gefunden, aber das ist wahrscheinlich stark subventioniert. Also trotzdem, auch wenn die grossen Stierkämpfe von Pamplona zum Beispiel, die haben riesige Fernsehübertragungen und da schauen mehr Leute zu als im Fußball.
Ach krass.
Also es ist immer noch ein unglaubliches Interesse da. Was ich aber verstehe, ist die Kritik, wenn man sagt, es ist subventioniert.
Ich finde, ich halte mich immer so ein bisschen zurück mit dieser Kritik. Und vielleicht kommen wir auch zu der politischen oder zu der eigentlich fast der moralischen Diskussion in diesem Thema. Ich halte mich immer zurück, weil jetzt da wie Traditionen oder Brüche in anderen Ländern bewerten. Für mich selber ist klar, das ist für mich Tierquälerei. Es geht darum, dass ein Tier Stress hat. Es geht in gewissen Fällen darum, es gegen ein Tier gewinnen und es zu töten. Da geht es darum, dass das Tier im Wasser landet, was eine unglaubliche Stresssituation muss sein. Und gleichzeitig ist es für mich wie, eben, es ist so ein schwieriges Thema, wo ich mich nicht anwagen will, weil ich den Respekt davor habe, nicht anderen Leuten ihren Traditionen reinzureden, von etwas, wo ich halt wie nicht betroffen bin.
Das ist auch genau das, mit dem, wo ich ein bisschen kämpfe und von dem gemischten Gefühl, das ich jetzt eben geredet habe. Es ist der moralische ich sage immer, du tust dich moralisch eben über die anderen Leute stellen. Und ich finde, natürlich ist es moralisch eigentlich nicht vertretbar. Du musst nicht kommen, das irgendwie moralisch zu rechtfertigen.
Das ist genau das. Und ich bin nachher nachschauen und ich habe mich wirklich gefragt, oder, die Frage von der Tradition und auch der Moral. Und ich habe total vergessen, dass wir in der Schweiz eigentlich auch so eine gewisse Tradition haben. Und zwar die Ehringer Kühe aus dem Wallis, das sind Kampfkühe. Und man trifft sich jedes Jahr, so wie es aussieht, und da kämpfen die Kühe gegeneinander. Aber eben, es ist Kuh gegen Kuh, es ist nicht Mensch gegen Kuh. Und Kühe, das habe ich noch speziell gefunden, Kühe entscheiden selber, ob sie kämpfen wollen. Also du tust sie in den Ring und vielleicht kämpfen sie oder vielleicht kämpfen sie auch nicht. Es ist so ein dort. Es käme anscheinend sehr selten zu Verletzungen von Kühen. Das hat mich irgendwie auch überrascht. Wenn du die Hörner siehst, denkst du, das muss eigentlich ja, in einem Blutbad enden. Und auch das ist für mich wie eine Tradition, die trotzdem extrem weit von mir weg ist. Und ich würde sagen, finde ich auch schwierig, dass dann im Wallis mich einmischen als Stadtzürcherin und sagen, wie soll mit ihren Kuhkämpfen umgehen.
Gut, ich finde jetzt, wenn wir wirklich von einem moralischen Standpunkt ausgehen, ist das eine andere Situation. Weil du hast eben Stier gegen Stier und das ist auch mit den Ehringer Kühen. Das ist ja in ihrer Natur, dass sie eigentlich um ihre Position kämpfen. Und das hast du natürlich, wenn du Mensch gegen Stier hast, hast du das nicht, weil der geht es nur um die Belustigung der Menschenmasse. Und das ist vielleicht das Stossende und das, was vielleicht auch irgendwo durch bedrückt, weil die Quälerei öffentlich ist.
Das ist einfach das, wo, darum finde ich so ein unangenehmes Thema. Das ist der einzige Punkt, den ich wie habe, ist, es zeigt für mich, dass Menschen ganz, ganz niedrige Instinkte haben. Und ja, das ist die Tatsache und das ist die Wahrheit. Wir vergessen das in unserer zivilisierten Gesellschaft gern, dass wir das haben. Und dort siehst du, dass du sozusagen schwarz auf weiss, dass du dich daran belustigst, dass ein Tier gequält wird, in eine Stresssituation versetzt wird. Du belustigst dich auch darüber, dass Menschen Vollidioten sind, oder? Und dort irgendwie mit Birkenstock-Sandalen und oben ohne einen Stier davor rennen und dann merken, dass sie eben den Kürzer ziehen, weil sie doch nicht so schnell sind und der Stier eben doch leider verdammt schnell. Es zeigt für mich wie so eine Seite am Menschen, die ich irgendwo einfach nicht gerne habe. Ich mag den Wettkampf, ich schätze den Wettkampf, aber das ist für mich nicht eine Art von Wettkampf, sondern wirklich die Belustigung auf Kosten von einem anderen Lebewesen, der halt keinen freien Entscheid drin hat. Und darum habe ich so ein bisschen Mühe damit.
Ja, und früher hatte ich irgendwie das Gefühl, es ist weniger schlimm. Also ich habe vorher auch gesagt, es ist, ja, der Stier wird nicht getötet und darum ist es weniger dramatisch für den Stier. Aber schlussendlich, der Stier wird nachher, also wenn der zu gross ist, wird er genauso auf dem Schlachthof enden. Und ich weiss noch, ich habe als Kind, glaube ich, in der 6. Klasse, einen Vortrag müssen halten über Tradition und ich dann über einen Stierkampf geredet. Und ich habe gesagt, ja, wir könnten ja weniger schlimmere Formen machen mit Stierkämpfen und habe eben erzählt von dem Paus à la Mar, weil ich selber auch dort war und das eben als Kind irgendwie nicht so schlimm wahrgenommen habe. Und habe dort erzählt, denke ich heute noch so, oh Gott, das wäre ja eine Lösung, wenn man den Stier einfach nicht töten würde und dann nur ins Wasser gelockt wird. Und das zeigt so ein bisschen die kindliche Naivität. Und ich bin ja mit meinem kleinen Neffen gegangen und der war absolut begeistert gewesen. Also der hat auch gesagt, ja, der ist der Stier im Mensch reingeputscht. Und es ist ja, es zeigt genau das, dass man hat noch gar keine Realisation für das. Und dass eben Kinder zum Beispiel weniger zahlen. Ja, ich meine, du hast in der Schweiz irgendwelche, sagen wir mal, Altersbeschränkungen für Filme, aber dort sagst du, ja, Kinder zahlen sogar noch weniger, weil sie ja nur eine halbe Portion sind und werden in dem Sinn ermutigt, dass man auch Familien dorthin mitnimmt. Es tönt jetzt alles so, als würde ich das alles mega schlecht und höllisch schlimm finden. Und wenn ich aber ehrlich mit mir selber bin, ist es eine unglaubliche Erinnerung und eine, ich finde, eine wertvolle Erinnerung, die ich habe an Spanien. Ich verbinde das trotzdem unglaublich mit der spanischen Kultur, auch wenn ich mir jetzt da selber ein bisschen widerspreche. Und auch als ich am Wochenende dort war, habe ich natürlich die Momente eigentlich wie wieder erlebt. Und habe auch Freude gehabt, dass eigentlich mein Neffe dabei war. Und das zeigt so die totale Zwiespältigkeit, die ich gegenüber dem Anlass habe. Und also wenn du jetzt mal in Denia wärst und das würde stattfinden, würde ich sagen, Gami, komm, ich will dir das zeigen. Und gleichzeitig finde ich so, eigentlich geht das, also es widerspricht mir
im Inneren
total. Und ja, ich glaube, das kommt im Moment gut zum Ausdruck. Es ist gleichzeitig ist der Shootmatch gelaufen, Schweiz gegen England, und ich habe mich entscheiden, weil entweder schaue ich den Match oder ich gehe das Pause à la Mar, und ich habe mich wirklich für das entschieden, weil ich gesagt habe, hey, das ist für mich etwas, das so sehr mit meiner Kindheitserinnerung zusammenhängt. Ich will das nochmal erleben, auch wenn ich vielleicht gemischte Gefühle gegenüber diesem Event habe.
Und an dieser Stelle vielleicht, liebe Zuhörer, wir wollen von euch wissen, wie seht ihr das mit diesen Traditionen? Und jetzt gerade vielleicht auf das Beispiel, das Maria heute erzählt hat, oder? Ist es richtig, dass man sagt, das ist eine Tradition und man akzeptiert das, man lässt die Finger davon? Oder müsste man sagen, hey, es ist heute aus der Zeit gefallen, das müssen wir abschaffen? Und das wollen wir von euch wissen. Ihr könnt uns eure Meinung sagen auf nebelspalter.ch, und wir freuen uns sehr auf die Diskussion.
Gut, das war es mit einer sehr spanischen und französischen Folge. Und es bleibt Spanisch und Französisch heute Abend. 3-1 für Spanien.
Das sagt der Würfel.
Wir werden sehen, ob das so rauskommt. Wir bleiben natürlich weiterhin für euch am Ball.
Das war jetzt schön.
Und wir hören uns nächste Woche wieder um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Gano und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.